Einen ganz herzlichen Dank für den hochluziden Vortrag. Ich sitze hier nur zur Erinnerung, weil wir das große Vergnügen haben, auch morgen in unserem Seminar im Rahmen des Masterstudiengangs, das, wie Johannes Becker einleitend gesagt hat, auch das Thema Palästina-Israel, den Konflikt, behandelt, weil wir das Vergnügen haben, Rolf Verleger dort auch morgen zu Gast zu haben. Dafür schon mal jetzt einen ganz, ganz herzlichen Dank. Es geht in diesem Seminar immer wieder aus unterschiedlichen Perspektiven, und das ist eine weitere, eine, die uns wahrscheinlich auch in unserer Diskussion morgen weiterhelfen wird, immer wieder um vergessene Aspekte von Geschichte, vergessene Geschichten auch, die zur Geschichte dazugehören. Wir decken sie in individuellen Geschichten auf, natürlich auch in Diskursen, in Diskussionen, und wir haben heute zwei, vielleicht auch drei Aspekte, drei Momente vergessener Geschichte, Geschichte jedenfalls, die nicht so sehr im Bewusstsein ist, wenn man über Israel-Palästina liest, alltäglich in den Medien vorhanden ist. Zum einen die innerzionistische Diskussion, das haben wir dargestellt bekommen, Positionen, eine Position, die sagt, Zionismus, Juden, die dem Zionismus folgen, die zionistische Idee ist nicht dazu da, andere zu dominieren. Juden sollen nicht dominieren, aber auch nicht dominiert werden. Und das bedeutet von vornherein, es muss dort eine Kooperation, eine Konvivenz, eine Möglichkeit geben, eine Lebensform zu finden, die gemeinsam mit den palästinensischen Arabern funktioniert. Eine Diskussion, und darüber werden wir vermutlich gleich sprechen, an die, wie Rolf Verleger gesagt hat, heute wieder angeknüpft werden muss. Das andere war in die innerjüdische Diskussion, auf der einen Seite Chaim Weizmann, auf der anderen Seite Ben-Gurion oder vor allem Jabotinsky als Ideengeber, trifft gewissermaßen die britische Großmachtpolitik, die den Zionismus entdeckt als ein Instrument, die eigenen Interessen im Nahen Osten im Rahmen des Ersten Weltkriegs zu vertreten. Das haben wir eben auch dargestellt bekommen. Und heute, auch das wird uns natürlich interessieren, die Fortsetzung von Großmachtinteressen jetzt in Gestalt der USA, die weiterhin Israel als ihr Instrument entdecken, eine gewisse, eine wunde Stelle gewissermaßen im Nahostkonzert, im eben nicht zu einer Harmonie werdenden Nahostkonzert offen zu halten und ihre Interessen dort weiterhin aufrechtzuerhalten. Meine Damen und Herren, ich nehme an, Sie haben etliche Fragen entwickelt. Bitte stellen Sie sie. Die Diskussion ist eröffnet.
Mich würde interessieren, bei dem Vortrag kam heraus, dass die Engländer versucht, den Suezkanal zu schützen, die rechte Seite, indem sie dort verstärkt das Osmanische Reich quasi schwächen und dort die Juden quasi dort dazu zur Hilfe genommen hätten. Nun ist ja der heutige Staat Israel ist ja ganz, liegt ja ganz woanders. Da ist ja diese Sinai-Halbinsel. Und soweit ich das im Kopf habe, ist die auch nicht so fruchtbar oder relativ viel Wüste. Mir ist nicht klar, wie weit zum damaligen Zeitpunkt dort überhaupt Juden sich Fuß gefasst haben und dort als Destabilisierung des Osmanischen Reiches eingesetzt werden konnten.
Danke, dass Sie mich auf diese Ungenauigkeit aufmerksam machen. Natürlich, die rechte Seite des Suezkanals ist etwas weit gefasst. Im Prinzip meine ich schon die rechte Seite, also des Suezkanals, aber das ist Wüste. Also da muss man jetzt nicht mit großer Besiedleraktion anrücken, aber man muss ja dafür sorgen, dass diese Seite geschützt bleibt und dass da was anderes ist als unkontrolliertes, neutrales oder feindes Land. Das ist die Idee. Ich meine, Sie kommen an den Suezkanal einfach zu Lande nur über Israel. Letztlich. Und über Jordanien. Also Großbritannien hat ja, das war ja Teil eines Mandatssystems. Syrien zum Beispiel war ja auch Völkerbundmandat. Transjordanien war meines Wissens, also heutige Jordanien war meines Wissens auch Völkerbundmandat. Das Ganze war ja eingebettet in ein größeres Ganzes, ja. Und ein wichtiger Teil eben davon. Und Ägypten war ja sowieso massiv unter britischem Einfluss.
Ja, ich habe noch eine Frage zu Ihrem Lösungsvorschlag für den Palästina-Konflikt. Und Sie hatten ja angesprochen, also um Verzeihung bitten für die Vertreibung. Praktisch gesehen würde das ja bedeuten, dass Israel das Rückkehrrecht der Palästinenser anerkennen müsste. Und das würde natürlich bevölkerungspolitisch bedeuten, dass die Palästinenser die Mehrheit in Israel hätten. Und dann macht ja eine Zwei-Staaten-Lösung keinen Sinn mehr. Dann hätte man also ein Israel, wo die Palästinenser die Mehrheit hätten, und ein Palästina mit den Palästinensern. Wäre es dann nicht sinnvoller, zum Beispiel so auf eine bosnische Lösung oder so, ein Palästinenser mit zwei Bundesstaaten oder sowas hinaus? Aber also unter einen solchen Bedingungen könnte Israel ja nicht mehr existieren, oder?
Das Rückkehrrecht, also als Recht zu akzeptieren, heißt es ja nicht, real umzusetzen. Ich kann Ihnen erklären, was ich meine. Mein Urgroßvater Leopold Löwenstein hatte ein Grundstück in Berlin, Treptow. Das wurde arisiert. Leopold Löwenstein wurde auch umgebracht, aber das lassen wir mal außen vor. Ja, es geht mir jetzt nur um die Besitzfrage. Das wurde arisiert, dann im Krieg zerstört, dann war es in der DDR und so dauerte es da irgendwie bis in die Nullerjahre jetzt hinein, dass das Amt zur Lösung offener Vermögensfragen sich damit herumschlug, wem nun dieses Grundstück gehört. Und schließlich und endlich ist es zu einer Entscheidung gekommen und hat drei Punkte gesagt. Erstens, die Arisierung damals war ein großes, oder ein großes haben Sie nicht gesagt, Sie sind ja Juristen. Die Arisierung damals war Unrecht. Ja? Und zwei, das ist nötig. Weil wenn Sie das nicht gesagt hätten, dann würde meine Mutter, deren Großvater das ja war, und das war der Hauptdar der Familie in Berlin, die kannte ihn noch gut, die würde ihren Frieden mit diesem Staat hier nicht machen können. Zweitens haben Sie gesagt, ihr werdet es nicht wiederbekommen. Das gibt's ja gar nicht mehr. Ja, da ist alles bombardiert worden. Es gibt überhaupt nicht mehr diese Hausnummer. Da ist jetzt ein Plattenbau über alle Grundstücksgrenzen rübergebaut worden. Den können wir jetzt nicht in solche Einzelteile besitzmäßig zerlegen. Drittens, ihr bekommt eine Entschädigung. Und allein ich, als Erbe, ich glaube, meine Mutter hat 4/9 geerbt, ich davon also ein Drittel, also irgendwie, meine Mutter lebt noch, aber ich habe es schon bekommen. Also knapp 1/9 dieses Erbes hat gereicht, dass ich mir bei meinem Haus ein neues Dach gedeckt habe. Ja? Und also es ist klar, was ich damit meine. Ja? Das Rückkehrrecht als anzuerkennen oder die Vertreibung als ein Unrecht zu bezeichnen, lässt noch immer viele Möglichkeiten offen. Ja? Aber das erlösende Wort muss gesprochen werden und glaubhaft sein.
So, also erstens, ich komme aus Israel und mich wundert Ihr Vortrag sehr. Meine Mutter gehörte zu einem Kibbutz, der 1908 gegründet wurde, Engedi. Und da waren Juden und Zionismus kommt, die ersten Zionisten kamen nach Israel schon Mitte des 19. Jahrhunderts. Und es waren viele, viele kontroverse Diskussionen gegen Juden in Palästina. Und die palästinensischen Araber, das waren zum großen Teil Nomaden. Lesen Sie die Erinnerungen. Es war ein Deutscher, jetzt komme ich natürlich auf den Namen nicht vor, sonst hätte ich mich besser vorbereitet, wenn ich gewusst habe, worüber Sie sprachen. Im 17. Jahrhundert, Burkhardt hieß er, im 17. Jahrhundert bereist er Palästina. Lesen Sie das Buch und lesen Sie, wie öde das Land war. Die Palästinenser, also die Araber, kamen erst Anfang des 20. Jahrhunderts in Scharen, weil Juden kamen aus Europa und haben da Fabriken gebaut, haben Universität gebaut, haben Krankenhäuser gebaut und da bekamen sie Arbeit. Schon alleine die Namensgebung zeigt, woher sie alle kamen. 1948, als Israel gegründet wurde, das heißt pro Deklaration schon Ende des 19. Jahrhunderts, als Kaiser Wilhelm II. Palästina besuchte, weil seine Mutter lag dort, ihr Grab, da hat schon Theodor Herzl versucht, auf ihn Einfluss zu nehmen um zu helfen, dort eine jüdische Heimstätte zu bauen, zu gründen, wurde ihm das nicht gestattet, also der Kaiser hat sich nicht für ihn eingesetzt. Es 1917, als das Osmanische Reich zerfallen ist, dann hat Balfour natürlich den Juden Heimstätte versprochen, aber hat dafür nichts gemacht. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts haben Juden in Palästina eine Verwaltung aufgebaut, eine Universität, Krankenhäuser, Stadtverwaltung. 1908 wurde Tel Aviv gegründet, auf Sand. Keiner wollte Sinai besetzen. Als 1948 Israel gegründet wurde, dann am gleichen Tag sind 5 arabische Länder über Israel eingefallen. Und in diesem Zuge sind 680.000 palästinensische Araber, die auch 2 Jahre in Palästina wohnten, hatten schon Recht, Palästinenser sich zu nennen. Israel-Juden, die da immer gewohnt haben, zwar keine große Gruppe, aber doch waren da Juden in Safed, in Hebron, in Jerusalem waren sie nicht, weil sie da von allen verjagt wurden, über alle Jahrhunderte. Das zählt nicht. Und die, die auch von Anfang des 20. Jahrhunderts da gelebt haben, hatten auch keine Rechte. Gut, in diesem Zuge sind die Araber zum Teil von alleine weggeflüchtet, wie die Flüchtlinge, waren auch verjagt. Und Israel bis heute spricht über eine Entschädigung, das, was Sie sagen. Aber die Palästinenser, der Status des Flüchtlings erlaubt ihnen, von der ganzen Welt unterhalten zu werden. Wenn sie den Status aufgeben, dann müssen sie arbeiten, dann müssen sie was tun. Solange sie den Status haben, werden sie von UNRWA unterhalten. Welche ethnische Gruppe hat die Möglichkeit, über Generationen hinweg unterhalten zu werden? Ja, es ist unglaublich.
Darf ich das Heft in die Hand nehmen? Ja, vielen Dank. Es ist genau das, was wir immer wieder versuchen zu tun. Wir versuchen, verschiedene Perspektiven zur Kenntnis zu nehmen und sie gegeneinander abzuwägen. Deshalb geben wir jetzt unserem Referenten die Gelegenheit, diese Geschichtsdarstellung, die Sie dargebracht haben, vielen Dank, von der Seite seiner Forschung zu ergänzen.
Ich finde es toll, dass Sie den Mut haben, Ja, ich finde es toll, dass Sie hier das sagen. Also wenn ich jetzt ich möchte gern darüber diskutieren, und wenn ich jetzt zu heftig werden sollte, dann ist das nur, weil ich mich mitreißen lasse. Aber eigentlich finde ich es gut, dass Sie das sagen, weil so klar höre ich das selten.
Es ist genauso viele aus arabischen Ländern verjagt.
Ja, meine Mutter hat mir auch immer gesagt, wenn andere Leute was machen, machst du das dann auch? Oder wie, wenn andere aus dem Fenster springen, springst du dann auch aus dem Fenster? Also man muss sich ja für sich selber erstmal Recht und Unrecht. Ja, also, na gut. Na gut, jetzt darf ich mal was sagen. Sie haben gesagt, dass Mitte des 19. Jahrhunderts die ersten Zionisten nach Israel gekommen sind, sehr richtig. Dass sie auf Feindschaft gestoßen sind, sehr richtig, weil es ein Interessenkonflikt war. Und das kann man anerkennen. Die Zionisten haben, vernünftige Zionisten wie Chaim Weizmann und Josef Cohen, haben das anerkannt, dass das nichts mit Antisemitismus oder sonst was zu tun hat, sondern dass das ein Interessenkonflikt ist. Sie haben gesagt, die Mehrheit der Palästinenser um Anfang des 20. Jahrhunderts seien Nomaden gewesen. Das ist grober Unfug. Ja, das also, es gab ein kleines Stadtbürgertum in Jaffa, in Jerusalem, ausweislich des Krimis von Arnold Zweig, ja, völlig unfair. Ja, Frau, ich habe Sie ausreden lassen, darf ich vielleicht auch mal ausreden? Ja. Also, es gab ein kleines Stadtbürgertum in Jaffa, es gab Notablen in Hebron, in Jerusalem. Es gab vor allem die Mehrheit der palästinensischen Bevölkerung, oder unter Palästinenser hießen sie damals nicht, die Mehrheit der arabischen Bevölkerung waren Felachen. Das meiste Land in Israel, im Mandatsgebiet Palästina, wurde von Arabern angebaut. Das war der Fall bis 1948. Der überwiegende landwirtschaftliche Output aus Palästina kam von arabischer Seite. Der jüdische Output war relativ gering dazu. Das waren gute Methoden und natürlich auch die schlechteren Böden. Aber zu bestreiten, dass es ein sesshaftes palästinensisches Bauerntum gegeben hat, das finde ich schon großartig. Mein Freund Ghaleb Natur beispielsweise, ja, israelischer Palästinenser, der hier als Doktor der Physik das Forschungszentrum Jülich da eine Abteilungsleiterposition hat, und seine Brüder, die hier die deutsche Bevölkerung als palästinensische Ärzte heilen, ja, das ist ja einigermaßen absurd, denen zu unterstellen, sie würden sich auf die faule Haut bewegen. Und es ist ja bekannt, dass der Libanon sich beispielsweise weigert, die palästinensischen Flüchtlinge zu integrieren, weil das dort die fragile demografische Situationen durcheinander bringen würde. Und ja, gut, ich möchte nicht näher darauf eingehen weiter. Das führt ja jetzt nur zu einem Detaildisput. Ich denke aber, der zentrale Punkt ist, dass natürlich Palästina zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht eine unbewohnte Wüste war, sondern Sie haben gesagt, die Mehrheit der Palästinenser seien Beduinen, also Nomaden sagten Sie, also landlos umherschweifende Hirten gewesen. Das ist Unfug.
Eine kurze Bemerkung zu dem Jahr 1917. Diese Balfour-Deklaration steht ja noch in einem anderen Kontext, nämlich der internationalen Lage, charakterisiert durch die russische Revolution und ihre Folgen. Die russische Revolution hat ja auch Angebote gemacht an jüdische Menschen, zum Beispiel Sozialisten zu werden. Also die Diskriminierung des alten zaristischen Reiches wurden dann hinfällig. Dieser Siedlungsrayon wurde aufgehoben und viele Juden des alten Reiches sind ja auch reingeströmt in die linken Parteien, also nicht nur Bolschewisten und Menschewisten und so weiter. Also das war ein Angebot zur politischen Aktivität. Das zweite Angebot war, auch so eine Art von Siedlungsprogramm zu entwickeln. Es gab dann gerade nach den Pogromen im Bürgerkrieg auf der Krim und dann in Sibirien auch Programme zur Ansiedlung jüdischer Menschen, die bisher in den Westgebieten mehr oder weniger so ein Hungerdasein hatten. Und dann ist ja auch in der Tat das erste jüdische staatliche Gebilde ist ja der Neuzeit, ist ja gar nicht Israel. Das ist ein fernes Gebiet, was aber nie richtig funktioniert hat, namens Birobidschan im fernen Osten. Also es gibt Angebote dieser sozialistischen Seite an die jüdischen Menschen, sich zu aktivieren und irgendwie politisch zu arbeiten, um dann die grausame Vergangenheit des zaristischen Reiches hinter sich zu lassen. Und vor diesem Hintergrund gibt es natürlich dann das Alternativprogramm des Balfour, also eine imperiale Lösung über ein Territorium, was ja noch damals gar nicht dem Zugriff des britischen Empire unterlegen hat. Das war ja noch kontrolliert vom Osmanischen Reich. Also insofern steht diese Balfour-Deklaration auch in einem welthistorischen Kontext, der dann in die Kardinalfrage reinreicht, ja, Sozialismus oder Imperialismus?
Ja, Sie sagen ja viele Sachen, die ich auch gesagt hatte. Aber Sie betonen, dass die Balfour-Deklaration eben im Zuge der Systemkonkurrenz schon gemacht wurde, um zu sagen, hört zu, Juden, wir Kapitalisten machen euch noch ein besseres Angebot als die Bolschewisten dort drüben. Aha, das glaube ich eigentlich nicht. Also, weil also die Verhandlungen, die Oktober, kein Mensch, es gab ja die Februarrevolution unter Kerenski in Russland 1917. Ab dem Zeitpunkt hatten die Juden ja gleiche Rechte Also da meine Weisheiten darüber habe ich aus einem Buch von Solzhenitsyn, den manche einen Antisemiten nennen, aber ich fand das Buch trotzdem sehr interessant. Das heißt 200 Jahre zusammen und bedeutet 200 Jahre Zusammenleben von Juden eben seitdem der Zar ihnen da überhaupt Siedlungsangebote gemacht hat von Juden und Russen. Und der beschreibt relativ ausführlich die vielen Windungen und Wendungen der russischen und dann später eben auch der bolschewistischen Politik in der jüdischen Frage. Mal wurde das Jiddische hochgehalten, mal wurde das Hebräische hochgehalten, also zu Ende seines Lebens war Stalin sicher paranoider Antisemit, aber vorher sicher nicht. Ja, es gab ja haufenweise Juden in hohen Ämtern der bolschewistischen Partei. Ich habe sie ja vorhin erwähnt, Kamenev, Simonjew, Kaganowitsch. Es gab natürlich auch jüdische Dissidenten, die Stalin umbringen ließ, wie Trotzki. Aber Judentum spielte die meiste Zeit gar keine Rolle und wurde... Also ich glaube es nicht, dass das die Verhandlungen da im Kabinett des Lord Balfour, die zogen sich ja schon das ganze Jahr 1917 und davor hin. Und da war ja gar nicht absehbar, dass so eine radikale Lösung in Russland gewinnen würde.
Ja, ich wollte ein bisschen von der Geschichte zurückkommen in die Gegenwart und mal fragen, was Sie so für Perspektiven sehen überhaupt, dass man wirklich zu dem Punkt kommt, dass man sagt, ja, Israel muss sich irgendwo entschuldigen, weil ich finde auch gerade hier die Diskussion vorhin hat das ja auch sehr deutlich gemacht, wie das Denken innerhalb von so einem Land auch weitergegeben wird. Und also ich persönlich war vor 2 Jahren da und habe auch erlebt, dass einfach gerade die Jugendlichen sehr isoliert leben. Also es wird auch gar nicht, also die sind ja auch umgeben von Ländern, wo sie eigentlich nicht hinreisen können. Es wird auch nicht angestrebt, irgendwie da wegzukommen, irgendwie mal nach Europa zu kommen zum Beispiel. Und außerdem muss man halt, was auch gar nicht erwähnt wurde, dass die Jugendlichen auch 2 bis 3 Jahre Wehrdienst leisten alle. Das ist ja auch ein Denken, was da auch weitergegeben wird. Man hat die ganze Zeit Angst. Wie kann man denn innerlich dann dazu kommen, dass man sagt, ja, wir wollen den Frieden, wir wollen weiterkommen?
Ja, Israel selber sehe ich sehr pessimistisch. Die werden sich an ihrem Schopf nicht aus dem Sumpf ziehen. Es gehen ja irgendwie Jugendliche, denen das nicht so gefällt, die strömen ja schon zuhauf aus Israel weg. Ja, in Berlin gibt es bestimmt 10.000 junge Israelis zurzeit, und die ganz gern eben dort leben und das genießen, diese Atmosphäre. Ich denke, dass Druck von außen her muss. Und deswegen sitze ich auch hier, weil ich denke, die Bundesrepublik Deutschland sollte mal aufhören, sich als Bremser in der EU hervorzutun. Und was mir Hoffnung gibt, ist das US-amerikanische Judentum. Das mag überraschen, ja. Also auf Israel ist in meinen Augen, also ich finde es trostlos. Ja, das war zu Rabbins Zeiten ja anders. Da war es 50-50. Da gab es riesige Demonstrationen für den Frieden und genauso riesige dagegen. Und dann wurde er halt ermordet und dann ging es in meinen Augen den Bach runter. Sie schütteln den Kopf. Ich meine, meine beiden Geschwister sind nach Israel ausgewandert. Hin und wieder war ich in Israel. Mein Bruder lebt dort mit 11 Enkeln. Also so ganz nicht, also weiß ich, eine gewisse Ahnung habe ich schon, was da los ist. Und, nein, ich möchte gern über ernsthafte Dinge auch lachend reden, weil sonst kann man es nicht aushalten. Was mir Hoffnung gibt, ist das US-amerikanische Judentum. Man denkt immer, das sei eine jüdische Lobby, aber es ist ja eine zionistische Lobby. Ja, der AIPAC die führenden Kräfte sind Juden im AIPAC, aber was ja dahinter steckt, ist doch diese Masse an Evangelikalen auch, die es hier ja überhaupt nicht gibt, ja, und die eine irrsinnige Weltsicht haben. Und wie ich gesagt habe, ich denke, es ist im wohlverstandenen Interesse der USA, so zu handeln, wie sie handeln. Und ich denke, die zionistische Lobby tut das ihre, damit das auch vermittelt wird. Aber das ist nicht, ich glaube nicht, dass es so rumläuft, sondern eben andersrum. Juden in Amerika, dafür gibt es viele Belege, dass da einiges anders läuft als an der Oberfläche. Alles Dinge, die es hier nicht gibt. Ja, das deutsche Judentum ist ja sowieso tot. Sie sehen ein Fossil. Und hier gibt es eben auch, was der Zentralrat sagt, wird auch in den jüdischen Gemeinden so gedacht. Überhaupt keine Frage. Ja. Es ist nicht so, dass die Mehrheit der Juden politisch in Deutschland anders denken würde, als was der Zentralrat sagt. Es vertritt die Meinung der Juden. Und die Amerikaner. Jewish Voice for Peace in Kalifornien schickt ihre E-Mails an 100.000 Adressaten. Die Gegenlobby zu AIPAC in Anführungszeichen, J Street, ja, sehr moderat, sehr für eine Zwei-Staaten-Lösung, niemals klar für palästinensische Belange eintretend. Die haben, glaube ich, 50.000 eingeschriebene Unterstützer. Es gibt einige reiche Juden, die völlig klar Israel radikal unterstützen, beispielsweise dieser Herr Edelmann, ja, aber der reichste Jude von allen, George Soros, er ist ein ausgewiesener, der ist ein Börsenspekulant, der am Niedergang des Pfund ein Milliardenvermögen verdient hat, das ist ein ausgewiesener Unterstützung der Friedenslösung, der hat die Genfer Initiative in den 90er Jahren finanziert, der hat dafür das finanziert, dass jeder israelische Haushalt damals die Ergebnisse und die Karten dieser Genfer Vereinbarung ins Haus geliefert bekam. Ich könnte Ihnen noch ein paar andere Namen nennen. Jüdisches Hollywood, ja, Steven Spielberg hat den Film München gemacht, der ihm den Zorn der radikalen Zionisten zugezogen hat, weil er da klar macht in dem Film oder zum Ausdruck bringen will, dass Gewalt keine Lösung sein kann auf Dauer. Hier ist die Uni Marburg, ja, das ist ja, wir sind ein beschaulicher kleiner Saal. An der Uni Berkeley hat letztes Jahr, und ich glaube, es war schon leider vorletztes Jahr, eine Diskussion stattgefunden. Da hat die Studentenvertretung dafür votiert, dass die Uni Berkeley ihre Finanzmittel aus Firmen loslöst, die an der Besatzung verdienen. Ich glaube, es ging konkret um General Electric und Caterpillar, die Bulldozer herstellen. Und es geht ja um erhebliche Geldmittel, weil amerikanische Universitäten ja, es gibt ja keine Geldmittel vom Staat im Wesentlichen, sondern die finanzieren sich ja durch riesige Studiengebühren selber. Ja, die haben ja Millionen von Dollars zu verwalten. Das wurde dann von den zwei anderen Unigremien abgelehnt, hätte überstimmt werden können von der Studentenvertretung mit Zweidrittelmehrheit. Die haben dann eine Nacht lang diskutiert und am Ende haben von den 20 Stimmberechtigten 13 dafür gestimmt. 14 hätten es sein müssen als Zweidrittelmehrheit. Aber die Aktivisten waren Juden, Palästinenser und andere und die werden das so schnell nicht vergessen. Der jüdische Kolumnist der New York Times, Chefkolumnist Thomas Friedman, der schrieb, als Netanyahu in den USA war und da im Kongress bejubelt wurde, der schrieb, das ist billig und einfach, in den Kongress zu gehen. Die haben ja keine Ahnung, so etwas schrieb er. Ja. Die vertreten ja nichts. Ja. Aber der richtige Test für Netanyahu wäre doch, wenn er an eine x-beliebige Universität in Amerika gehen würde und dort vor der jüdischen Studentenvereinigung sprechen würde, zum Beispiel an der University of Wisconsin. Wenn da ein Vortrag von Netanyahu angesetzt würde, er sei ziemlich sicher, die meisten würden zu Hause bleiben. Und zwar nicht, weil sie ihn ablehnen würden, sondern einfach, weil sie verwirrt sind. Weil sie sehen, dass die Werte, die für die Israel steht, nicht die Werte sind, für die ein demokratisches USA einmal angetreten ist. Und das kriegen die meisten für sich, schreibt er, einfach nicht auf die Reihe. Ja, also in den USA, ob das zum Ausdruck kommt, weiß ich nicht, aber da gärt es im Judentum. Und das ist die einzige große innerjüdische Bewegung, die mir Hoffnung macht. Wir sind jetzt nun mal hier. Die EU ist wichtig für Israel und es ist völlig klar, dass die EU in meinen Augen das Assoziationsabkommen mit Israel endlich mal buchstabengetreu umsetzen müsste und diesem außer Rand und Band geratenen Kind sagen muss, dass es so nicht weitergeht. Ja? Das bedeutet, dass Waren aus den besetzten Gebieten hier nicht hier ausgezeichnet werden müssen als Waren aus den besetzten Gebieten und nicht als israelische Ware zu verkaufen sind. Das wäre mal das Mindeste in meinen Augen.
Ja, ich habe drei kleine Sachen. Zum einen möchte ich erinnern an ein sehr gutes Buch von Arthur Köstler, Diebe in der Nacht. Das spielt so etwa Ende der 30er Jahre und bringt ihm auch sehr schön auf den Punkt, wie die Situation in Mandatsgebiet, war es ja da schon, damals war und auch eben die Frage der Gewalt, die dann ja virulent war und wird. Da ist irgendwie ganz klar geworden, dass das ist praktisch ein kleiner Kibbutz, der sich da so gründet und es sind ja eigentlich friedliche Leute, die wollen da einfach nur siedeln sozusagen auf Antrag, wenn man so will. Und es gibt natürlich Nachbarn, also die Araber, und die leben so nebeneinander her, haben eigentlich wenig Kontakt, und auf dem Hintergrund sind immer die Briten und es gibt sozusagen arabische und, wenn man so will, jüdische Autoritäten, die versuchen irgendwie die Oberhand zu gewinnen. Und am Ende gibt es auch so einen, wie ist der, Jabotinsky oder so, da gibt es also auch so einen Radikalen, der irgendwann dann also sagt, wir können hier nicht mehr ohne Waffen sein, wir werden dauernd angegriffen, überfallen. Und dann geht's also praktisch in den Untergrund und dann kämpfen die auch gegen die Engländer und so weiter, weil die so eine Wackelpolitik auch betreiben. Das ist ein sehr schönes Buch, also um nochmal so ein Schlaglicht zu werfen auf diese Zeit, bevor der Staat Israel gegründet wurde. Das sind also auch Zionisten, denke ich mal, gewesen in diesen Lagern da, die gegründet werden. Und das andere ist, was ich sagen wollte, ich war eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass sie letztendlich so wenig über das, was Johannes Becker sagte, gebracht haben, über die Großmachtsituation sozusagen, sagen wir mal heute. Sie haben auf die USA verwiesen, dass sie da Unruhe brauchen, damit irgendwie die ganze Gegend nicht sich einig ist und vielleicht irgendwas Dummes macht sozusagen. Aber das setzt natürlich, also da ist ja nur einer im Spiel. Es gibt ja noch ganz viele andere Player sozusagen, ob es Russland ist, wo man jetzt wieder bei Syrien sieht, dass die da auch mitmischen. Die haben da auch ihre Basis am Mittelmeer und wollen die sicherlich halten. Es gibt natürlich für mich, ich war auch vor 2 Jahren in Israel, da war sofort die Frage, na, ist ja merkwürdig, warum leben denn eigentlich die Palästinenser immer noch in den Lagern? Also überall sah man Lager und ob es Jordanien ist, Libanon oder im Westjordanland. Ich habe mich da schon gefragt und dachte dann, mir kam der Gedanke, also das ist irgendwie so eine Geiselhaft. Mir schien es so, als hätten die arabischen Staaten die Palästinenser irgendwie in Geiselhaft, nach dem Motto, naja, Integration ist ein bisschen schwierig für uns. Da gibt es, wie Sie sagten, dann das Ungleichgewicht in der eigenen Gesellschaft. Aber wie kann man dann von Israel verlangen, dass die sozusagen, haben sie ja nicht getan, aber es wird eben auch versucht zu suggerieren, dass wenn man die so eine Einstaatenlösung zum Beispiel, ja, die könnten ja alle zurückkommen, Rückkehrrecht wurde erwähnt, dann gibt es eben das Ungleichgewicht in Israel. Es ist eigentlich auch nicht zu lösen, dieses Problem. Ich habe dann zu einem gesagt, naja, warum gibt es nicht einen Staat? Zwei-Staaten-Lösung scheint mir irgendwie unrealistisch, weil die Palästinenser gar nicht lebensfähig sind, zunächst mal, als wirtschaftliche Kraft und so weiter. Also dachte ich, Einstaatenlösung, es muss doch gehen, war ja vorher auch irgendwie möglich, dass da die Palästinenser Arbeit fanden und es gibt ja auch eine ganze Reihe israelischer Araber und so. Also was ist sozusagen Ihre Perspektive, was diese arabische oder die, sagen wir mal, die umliegenden Staaten betrifft, hinsichtlich der Lösung dieses Konfliktes? Sie sprachen ja von der amerikanischen Seite, aber mich würde mal diese arabische Seite interessieren, die da ja auch mitzusprechen hätte.
Ja, aber da müssen, also das klingt ja irgendwie komisch, ich stimme Ihnen eigentlich in allem, was Sie sagen, zu. Ja? Vielen Dank für den Tipp für Köstler, dieses Buch kannte ich noch nicht. Klar klingt, also wir nehmen das so hin, ja, der Libanon weigert sich, die palästinensischen Flüchtlinge zu integrieren, Jordanien weigert sich, sie zu integrieren, andere Länder nehmen sie auch nur beschränkt auf. Ja, es ist irgendwie eine Art Geiselhaftes. Aber dann letztlich, denke ich, müsste man einen Araber danach fragen. Ich bin Jude, ja, und ich beschäftige mich halt damit, was kann meine Seite für eine Friedenslösung tun. Und dass die anderen auch was dafür tun müssen, wenn da mal was ins Rollen kommt, das ist ja ganz klar. Zwei-Staaten-Lösung wird von Israel immer unmöglicher gemacht durch immer weitere Besetzungen und Zwangsmaßnahmen gegen Palästinenser. Dass Palästinenser, wenn man sie denn ließe, wirtschaftlich nichts auf die Beine kriegten, das bezweifle ich. Im Moment kriegen sie halt, können sie gar nichts auf die Beine kriegen, weil ja jede wirtschaftliche Aktivität durch diese irrsinnigen, was heißt das? durch diese unsinnige, unsinnig sind sie nicht, aber sie haben ihre Logik. Also durch diese Kontrollpunkte ja zum Erliegen gebracht wird, wenn man 10 Kilometer weiter fahren muss und dazu durch 14 Kontrollpunkte und dafür 6 Stunden dann eben braucht, dann kann man keinen gescheiten Handel treiben. Und letztlich kann ich Ihnen nichts sagen. Ja, natürlich bin ich auch ratlos. Ich denke, nichts bleibt so, wie es ist, ja. Aber wie es so genau werden soll.
Ich wollte, wenn das in Ordnung ist, auf die Frage von der jungen Frau antworten, wie es im Moment mit der Jugend einmal in Israel und aber auch in Palästina aussieht, was sich da im Moment tut. Es ist in der Tat so, dass die Jugendlichen nicht wirklich die Möglichkeit haben, sich zu begegnen und auch von der anderen Seite etwas zu erfahren. Die Palästinenser sitzen in ihrem Gebiet und können nur mit Identity Cards raus und die Israelis haben auch natürlich Angst, teilweise in diese Gebiete zu fahren. Es gibt aber natürlich auch hoffnungsvolle Projekte, von denen ich vielleicht eins erwähnen möchte. Das heißt Ferien für den Frieden oder Ferien vom Krieg heißt das Projekt, was hier in Deutschland abgehalten wird, wo palästinensische Jugendliche und israelische Jugendliche zusammenkommen und 2 Wochen hier in Deutschland leben und sich gegenseitig kennenlernen, ihre gegenseitigen Positionen kennenlernen, ihre Geschichte kennenlernen. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz tolles Projekt, was man nur unterstützen sollte. Danke.
Ich darf auch bei der Gelegenheit in Deutschland auf ein solches Projekt hinweisen, einzigartig meines Wissens nach, dass der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Hannover, langjährige Funktionär im Zentralrat Michael Fürst und der Vorsitzende der palästinensischen Gemeinde in Hannover, Yazid Chamut, die haben einen Abend zusammen organisiert, wo sich alte Herrschaften, Juden und Palästinenser gegenseitig ihre Lebensgeschichte erzählt haben. Also Regel war, nur zuhören, keine Diskussion, ja, einfach nur zuhören. Und das ist also in der deutschen Situation, so wie ich sie kenne, schon sehr viel.
Ich möchte auch eine Frage stellen, Rolf. Du hast viel von Geopolitik gesprochen. Als in Ägypten der Umsturz begann und wir große Hoffnungen hatten auf eine Demokratisierung in Ägypten, hatten wir auch Hoffnungen, dass sich Israel bewegen würden müsse. Und nun die Frage nach deiner Einschätzung. Du beobachtest das bestimmt, dieses Gebiet, auch wenn du kein Politologe und kein Geostrategiker bist. Jetzt scheinen sich die Militärs durchzusetzen in Ägypten. Man weiß es nicht ganz genau, welchen Einfluss sie auf die Politik nehmen werden. Wie äußert sich oder wie wirkt sich im Augenblick die Entwicklung in Ägypten aus auf die Möglichkeiten, dass sich in Israel etwas bewegt? Siehst du überhaupt einen Mechanismus da oder war das eine täuschende Hoffnung?
Naja, also so untergründig hat ja Israel sich ein direktes Beispiel an Ägypten genommen. Die vor einem Jahr die Zeltstadt da in Tel Aviv, da mit diesem sozialen Protest, die haben ja direkt gesagt, wir sind hier der Tahrir-Platz, ja, und oder die Occupy-Bewegung ja in New York ganz ähnlich, ja, also kulturell wurden die durchaus als Vorbild genommen und als Brüder und Schwestern im Geiste. Und ob das hat vielleicht auch seine Folgen, dass jetzt kurzfristig da die Lage wunderbar stabilisiert ist in Ägypten im Sinne der USA. Das finde ich sehr bedauerlich, ja. Aber ja, na mal sehen. Also gut, ich meine, es ist vielleicht, ja, es ist zu kurz gegriffen, glaube ich, wenn man sagt, das ist jetzt alles das amerikanische Geld, das da für Ruhe und Ordnung wieder gesorgt hat. Aber eine Rolle spielt es natürlich schon, aber man müsste sich sehr viel genauer natürlich die Verhältnisse in Ägypten angucken, als ich das kann. Ja, ich kann kein Wort Arabisch. Und ja.
Meine Damen und Herren, wir sind am Ende des heutigen Abends. Wir sind am Ende des Sommersemesters. Wenn Sie mal auf die Homepage des Zentrums für Konfliktforschung schauen, wir vergeben seit etwa 10 Jahren den Peter-Becker-Preis für Friedens- und Konfliktforschung und haben ihn im letzten Jahr an 3 israelisch-palästinensische Projekte vergeben. Da sehen Sie 2 sehr konkrete Projekte in Israel. Schauen Sie auf die Homepage Zentrum für Konfliktforschung. Es tut sich in der Tat etwas. Rolf, du bist heute Abend nicht sonderlich optimistisch gewesen. Das hat mich vollkommen irritiert. Das müssen wir jetzt noch in der Kneipe regeln. Ich bitte noch einmal um einen Beifall für Rolf Verleger und einen Dank. Applaus